Für den jungen Anwalt John McFarlane beginnt alles mit einem unerwarteten Erbe. Nur wenige Stunden später sitzt er unter Mordverdacht und sämtliche Spuren scheinen auf ihn zu weisen. Für Scotland Yard ist der Fall beinahe gelöst. Doch Sherlock Holmes misstraut einer Beweiskette, in der alles ein wenig zu vollkommen zusammenpasst. Los geht's mit Der Baumeister aus Norwood, Teil 1.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Nach drei langen Jahren war Sherlock Holmes wieder in die Baker Street zurückgekehrt. Noch immer erschien es mir bisweilen unwirklich, ihn dort in seinem alten Sessel sitzen zu sehen, als hätte es die Jahre unserer Trennung nie gegeben. Viel Gelegenheit, wieder in unseren gemeinsamen Alltag zurückzufinden, blieb uns allerdings nicht. Kaum hatte Holmes sein altes Leben in London wieder aufgenommen, stand bereits der nächste, aufgeregte Besucher vor unserer Tür. Er brachte einen Fall mit sich, bei dem auf den ersten Blick kaum noch Fragen offen schienen. Die Beweise wirkten eindeutig. Der Verdächtige war bereits gefunden und seine Schuld beinahe erwiesen. Doch gerade wenn alles zweifelsfrei festzustehen schien, begann Sherlock Holmes genauer hinzusehen. Auf Holmes Wunsch hatte ich meine Praxis in Kensington verkauft und wieder unsere alten Räume in der Baker Street bezogen. An jenem Morgen saßen wir beim Frühstück zusammen. Holmes lehnte sich in seinem Sessel zurück und faltete die Zeitung auseinander.
Für einen Mann meines Fachs, Watson, ist London seit dem Tod des bedauernswerten Professors Moriarty eine bemerkenswert uninteressante Stadt geworden.
Ich bezweifle, dass viele anständige Bürger Ihnen darin zustimmen würden.
Die Öffentlichkeit hat zweifellos gewonnen. Nur der Spezialist, dem allmählich die Arbeit ausgeht, hat das Nachsehen.
Holmes lächelte schmal. Doch ehe er weitersprechen konnte, wurde unser Gespräch jäh unterbrochen. Unten ertönte die Hausglocke. Gleich darauf hämmerte jemand gegen die Haustür. Rasche Schritte erklangen auf der Treppe und nur wenige Augenblicke später stürzte ein junger Mann in unser Zimmer. Er mochte kaum 27 Jahre alt sein. Sein helles Haar war zerzaust, sein Gesicht bleich und sein Atem ging hastig. Sein Anzug ließ auf einen jungen Mann aus guten Verhältnissen schließen, war jedoch durch seine überstürzte Ankunft sichtbar in Unordnung geraten. Wie verzweifelt er war, stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben.
Verzeihen Sie, Mr. Holmes. Ich weiß, wie ich hier erscheinen muss, aber ich bin beinahe außer mir. Mein Name ist John Hector McFarlane. Ich glaubte, Sie hätten bereits von mir gehört.
Er sprach seinen Namen aus, als müsse dieser allein alles erklären. Doch Holmes' unbewegte Miene verriet mir, dass er ihm ebenso wenig sagte wie mir.
Setzen Sie sich zunächst, Mr. McFarlane, und versuchen Sie, ganz ruhig zu erzählen. Ihren Namen kenne ich nicht. Ich sehe lediglich, dass Sie Junggeselle, Rechtsanwalt, Freimaurer und Asthmatiker sind.
Ich kannte Holmes' Methode gut genug, um seinem Gedankengang zu folgen. McFarlanes ungeordnetes Äußeres, die juristischen Akten unter seinem Arm, das kleine Zeichen an der Uhrkette und sein angestrengter Atem hatten ihm genügt. Unser Besucher jedoch starrte ihn fassungslos an.
Ja, das stimmt alles. Aber dafür bleibt keine Zeit. Die Polizei kann jeden Augenblick hier sein. Bitte weisen Sie mich nicht ab, Mr. Holmes. Geben Sie mir nur die Gelegenheit, alles zu erzählen, bevor man mich fortbringt.
Sie erwarten also, verhaftet zu werden?
Ja, ich fürchte, so ist es.
Und unter welcher Beschuldigung?
Man beschuldigt mich des Mordes an Mr. Jonas Oldacre aus Lower Norwood.
Holmes' Gesicht veränderte sich kaum. Doch ich kannte ihn gut genug, um zu erkennen, wie sich seine ganze Aufmerksamkeit mit einem Mal auf den jungen Mann richtete.
Die Zeitungen sind bereits voll davon. Von Old Acres Verschwinden, dem Feuer und den Spuren, die zu seinem Mörder führen sollen.
Und jede einzelne dieser Spuren, Mr. Holmes, weist auf mich.
McFarlane beugte sich vor und verkrampfte die Hände ineinander. Es schien, als könne er das Unheil noch abwenden, wenn es ihm nur gelang, Holmes rechtzeitig alles zu erklären.
Seit ich die London Bridge Station verlassen habe, werde ich verfolgt. Ich fürchte, die Beamten warten nur noch auf den Haftbefehl, bevor sie mich festnehmen. Und wenn meine Mutter davon erfährt, es wird ihr das Herz brechen.
Für einen Moment sah ich in ihm nicht den Mann, dem ein Mord zur Last gelegt wurde. Vor uns saß ein junger Mensch, dessen bisheriges Leben innerhalb weniger Stunden aus den Fugen geraten war. Die Verhaftung schien nur noch eine Frage der Zeit, und dennoch setzte er seine letzte Hoffnung auf Holmes. Holmes ließ den Blick einen Augenblick auf ihm ruhen. Dann nahm er die Zeitung zur Hand, überflog den Bericht und reichte mir das Blatt. Seine Ruhe war nun die eines Mannes, der wusste, dass jede verlorene Minute gegen McFarlane arbeitete.
Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Zunächst müssen wir wissen, was bereits gegen Sie vorliegt. Watson, lesen Sie uns bitte den Bericht vor.
Ich entfaltete die Zeitung und begann zu lesen.
In der vergangenen Nacht ist der bekannte Baumeister Jonas Oldacre unter rätselhaften Umständen aus seinem Haus in Lower Norwood verschwunden. Oldacre lebte zurückgezogen in Deep Dean House und hatte sich bereits vor einiger Zeit aus dem Geschäftsleben zurückgezogen. Hinter seinem Haus lag jedoch noch immer ein kleiner Holzplatz. Gegen Mitternacht brach dort ein Feuer aus. Das trockene Holz stand innerhalb kürzester Zeit in Flammen und der gesamte Holzstoß brannte nieder. Zunächst hielt man den Vorfall für einen gewöhnlichen Brand. Doch schon bald stellte sich heraus, dass von Oldacre jede Spur fehlte. Sein Bett war unberührt. Im Schlafzimmer fand man einen geöffneten Safe, verstreute Papiere und geringe, aber frische Blutspuren. Auch ein Spazierstock wurde dort entdeckt, an dessen Griff ebenfalls Blut haftete. Der Stock konnte eindeutig John Hector McFarlane zugeordnet werden.
Bei der Erwähnung seines Namens senkte McFarlane den Blick. Ich las weiter.
Die zum Garten führenden Fenstertüren des Schlafzimmers standen offen. Im Zimmer und auf dem Grundstück fanden sich Spuren, die darauf hindeuteten, dass ein schwerer Gegenstand bis zum Holzstoß geschafft worden war. In den verkohlten Resten des Feuers entdeckte man außerdem Überreste, die man zunächst für menschlich hielt. Nach Auffassung von Scotland Yard wurde Oldacre in seinem Schlafzimmer erschlagen und sein Leichnam anschließend zum Holzplatz gebracht. Dort soll der Täter versucht haben, ihn zu verbrennen und auf diese Weise alle Spuren des Verbrechens zu vernichten. Die Ermittlungen werden von Inspektor Lestrade geleitet.
Als ich geendet hatte, trat für einen Augenblick Stille ein. Holmes saß zurückgelehnt in seinem Sessel. Seine Augen waren geschlossen, die Fingerspitzen aneinandergelegt. Ich kannte diese Haltung gut. Sie bedeutete nicht Gleichgültigkeit, sondern höchste Konzentration.
Der Fall hat gewiss einige bemerkenswerte Züge. Sagen Sie mir zunächst, Mr. McFarlane, wie kommt es, dass Sie noch auf freiem Fuß sind?
Ich wohne noch bei meinen Eltern in Blackheath, Mr. Holmes. Da meine Unterredung mit Mr. Oldacre gestern Abend jedoch bis tief in die Nacht dauerte, konnte ich nicht mehr nach Hause zurückkehren. Deshalb nahm ich im Annerley Arms ein Zimmer und machte mich heute Morgen von dort auf den Weg zu meiner Kanzlei. Erst während der Zugfahrt las ich den Bericht, den Dr. Watson soeben vorgelesen hat. Da erkannte ich, in welcher Gefahr ich schwebte. In meiner Kanzlei hätte man mich ebenso erwartet wie im Haus meiner Eltern. Also blieb mir nur, mich unverzüglich an Sie zu wenden.
Noch ehe Holmes eine weitere Frage stellen konnte, ertönte unten erneut die Hausglocke. Diesmal folgten keine überstürzten Schritte. Schwere, bestimmte Tritte kamen die Treppe herauf. Gleich darauf erschien Inspektor Lestrade in der Tür. Hinter ihm blieben zwei uniformierte Beamte im Flur zurück. Sein Blick ging kurz durch das Zimmer, ehe er auf McFarlane ruhte.
»Mr. John Hector McFarlane?«
McFarlane erhob sich nur langsam. Sein Gesicht wurde noch bleicher und seine Hand suchte Halt an der Lehne des Sessels. Dennoch richtete er sich auf und wandte sich Lestrade zu.
»Ja, Ich bin John McFarlane.
Ich verhafte Sie unter dem Verdacht, Mr. Jonas Oldacre aus Lower Norwood ermordet zu haben.
McFarlanes Blick suchte Holmes. Für einen Moment hielt er sich noch aufrecht, dann ließ er sich wieder in den Sessel sinken. Holmes hob ruhig die Hand.
Einen Augenblick, Lestrade. Eine halbe Stunde mehr oder weniger dürfte für Ihre Untersuchung kaum einen Unterschied machen. Mr. McFarlane war gerade im Begriff, uns seinen Bericht zu geben.
Ich bezweifle, dass dieser Fall uns noch große Schwierigkeiten bereiten wird.
Dennoch wäre ich Ihnen verbunden, wenn Sie ihm gestatteten, seine Aussage zu beenden.
Lestrade zögerte. Er war oft genug mit Holmes aneinander geraten. Doch ebenso gut wusste er, dass Scotland Yard meinem Freund bereits mehr als einmal zu Dank verpflichtet gewesen war.
Nun gut, Sie erhalten eine halbe Stunde. Ich bleibe jedoch bei meinem Gefangenen. Und ich muss Sie warnen, Mr. McFarlane. Alles, was Sie jetzt sagen, kann später als Beweismittel gegen Sie dienen.
Inspektor, ich wünsche nichts weiter, als die Wahrheit zu sagen.
McFarlane fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Dann holte er tief Luft und begann zu erzählen.
Ich hatte Jonas Oldacre zuvor nie persönlich kennengelernt. Sein Name war mir lediglich vertraut, weil er vor vielen Jahren mit meinen Eltern bekannt gewesen war. Gestern Nachmittag gegen 3 Uhr erschien er plötzlich in meiner Kanzlei.
Was führte ihn zu Ihnen?
Er brachte mehrere hastig beschriebene Blätter aus einem Notizbuch mit. Er sagte, es sei sein Testament. Ich sollte den Entwurf in eine ordnungsgemäße juristische Form bringen, während er wartete. Doch beim Abschreiben erkannte ich, dass er mir beinahe sein gesamtes Vermögen hinterlassen wollte.
Selbst Lestrade, der bislang mit verschränkten Armen dagestanden hatte, hob bei diesen Worten leicht die Brauen.
Welche Begründung gab Oldacre dafür?
Er sagte, er sei Junggeselle und habe kaum noch lebende Verwandte. Von mir habe er nur Gutes gehört. Deshalb glaube er, dass ich sein Vermögen verantwortungsvoll verwalten würde.
Und das Testament wurde noch am selben Nachmittag unterzeichnet?
Ja, mein Kanzleischreiber bezeugte die Unterschrift. Anschließend wurden die Unterlagen versiegelt.
Was geschah danach?
In seinem Haus, so erklärte er, befänden sich noch zahlreiche Unterlagen, die ich prüfen müsse. Besitzurkunden, Hypotheken und andere Papiere. Ich sollte das fertig ausgearbeitete Testament mitbringen. Zugleich bestand er darauf, dass vorerst niemand von dem Testament erfuhr. Bis alles geregelt sei, sollte die Angelegenheit streng vertraulich bleiben.
Kam Ihnen diese Bitte nicht sonderbar vor?
Doch, aber ich war vollkommen überrumpelt. Noch wenige Minuten zuvor hatte ich diesen Mann nie gesehen. Nun wollte er mir sein gesamtes Vermögen hinterlassen. Ich wusste nicht recht, wie ich mich verhalten sollte.
McFarlane sandte noch ein Telegramm nach Hause und machte sich am Abend, wie vereinbart, auf den Weg zu Oldacres Haus in Norwood.
Wer öffnete Ihnen in Deep Dean House die Tür?
Eine Frau mittleren Alters. Ich nahm an, dass es sich um die Haushälterin handelte.
Sprach sie Sie mit Ihrem Namen an?
Ja. Sie kannte meinen Namen und führte mich in ein Wohnzimmer. Dort war bereits ein einfaches Abendessen für mich vorbereitet.
Nachdem McFarlane gegessen hatte, erschien Oldacre und führte ihn in sein Schlafzimmer. Dort öffnete er einen schweren Safe und legte mehrere Bündel mit Dokumenten auf den Tisch.
Wir gingen die Unterlagen schließlich gemeinsam durch. Es muss zwischen 11 und 12 Uhr gewesen sein, als wir fertig waren.
Wie verließen Sie das Haus?
Oldacre erklärte, die Haushälterin solle zu dieser späten Stunde nicht mehr bemüht werden. Deshalb führte er mich durch die hohen Fenstertüren seines Schlafzimmers hinaus. Vor den Türen hing eine Stoffblende, die nur halb herabgelassen war. Er zog sie zunächst hoch, bevor er die Tür vollständig öffnen konnte.
Was geschah mit Ihrem Spazierstock?
Als ich gehen wollte, konnte ich meinen Spazierstock nirgends finden. Ich war mir jedoch sicher, ihn mit ins Haus gebracht zu haben. Oldacre beruhigte mich und erklärte, das sei nicht weiter von Bedeutung. Er hoffe, mich künftig häufiger zu sehen. Und falls er den Stock finde, werde er ihn bis zu meinem nächsten Besuch für mich aufbewahren.
Für eine Sekunde schwieg McFarlane. Erst jetzt schien ihm selbst vollständig bewusst zu werden, weshalb der Stock im Schlafzimmer gefunden worden war.
Ich kann nicht erklären, wie das Blut an meinen Stock gelangte, Mr. Holmes. Auch nicht, weshalb man ihn ausgerechnet dort fand. Doch eines weiß ich mit vollkommener Sicherheit. Als ich Deep Dean House verließ, lebte Jonas Oldacre noch. Er stand im Schlafzimmer neben dem geöffneten Safe. Die Papiere lagen noch immer auf dem Tisch. Daran erinnere ich mich mit aller Deutlichkeit.
Da es für die Heimfahrt bereits zu spät geworden war, suchte McFarlane im nahegelegenen Annerley Arms ein Zimmer für die Nacht. Bis zum nächsten Morgen ahnte er nicht, was sich in Norwood ereignet hatte. Damit endete McFarlanes Bericht. Seine letzten Worte blieben einen Moment im Raum stehen. Holmes saß unbeweglich da, den Blick auf unseren Besucher gerichtet, während Lestrade bereits wieder die Rolle des Beamten annahm, der seine Pflicht zu erfüllen hatte. Schließlich zog Lestrade seine Uhr hervor und warf einen prüfenden Blick darauf.
Haben Sie noch weitere Fragen, Mr. Holmes?
Nicht, bevor ich in Blackheath gewesen bin.
Sie meinen Norwood?
Gewiss, Norwood.
Um Holmes' Lippen lag ein kaum merkliches Lächeln. Lestrade bemerkte es und musterte ihn einen Moment lang, als frage er sich, ob ihm etwas entgangen war. Doch er ging nicht weiter darauf ein. Stattdessen wandte er sich wieder McFarlane zu.
Ich werde später noch einmal mit Ihnen sprechen wollen, Mr. Holmes. Für den Augenblick muss ich meinen Gefangenen abführen lassen.
McFarlane erhob sich und ging mit den Beamten zur Tür. Auf der Schwelle hielt er noch einmal inne. Sein Blick suchte Holmes, als hinge von dessen Antwort bereits sein ganzes Schicksal ab.
Sie glauben mir doch, Mr. Holmes.
Ich glaube, dass Ihr Bericht unsere volle Aufmerksamkeit verdient.
Es war keine Zusicherung seiner Unschuld. Doch mehr war Holmes in diesem Augenblick nicht bereit zu geben. McFarlane schien sich dennoch daran festzuhalten. Dann führten ihn die Beamten hinaus und ihre Schritte verloren sich langsam im Treppenhaus. Lestrade war bei uns zurückgeblieben und hatte sich ans Fenster gestellt. Holmes legte unterdessen die fertige juristische Fassung beiseite und wandte sich Oldacres handschriftlichem Entwurf zu. Zunächst überflog er die hastig beschriebenen Zeilen. Dann kehrte er zum Anfang zurück und prüfte sie ein zweites Mal, nun deutlich langsamer und mit wachsender Aufmerksamkeit.
Kommen Sie einmal her, Lestrade.
Lestrade trat vom Fenster weg und beugte sich über die Blätter.
Was soll ich daran erkennen?
Achten Sie auf die Schrift.
Lestrade betrachtete die Blätter genauer und runzelte die Stirn. Einige Zeilen waren klar und gleichmäßig geschrieben, andere wirkten unruhig und waren kaum zu entziffern.
Der Entwurf entstand während einer Zugfahrt. Die klaren Zeilen schrieb Oldacre vermutlich, während der Zug an einem Bahnhof hielt. Die unruhigeren entstanden während der Fahrt. Und wo die Schrift beinahe unleserlich wird, muss der Wagen besonders heftig geschwankt haben. Wahrscheinlich beim Überfahren einer Weiche.
Und was beweist uns das?
Zunächst bestätigt die Schrift McFarlanes Aussage. Oldacre brachte den Entwurf gestern Nachmittag in McFarlanes Kanzlei. Doch ein so bedeutendes Testament hatte er offenbar in größter Eile während einer Zugfahrt niedergeschrieben. Das spricht dafür, dass er dem Dokument selbst weit weniger Bedeutung beimaß, als er McFarlane glauben ließ.
Oder er konnte nicht ahnen, dass dieses Testament noch am selben Abend zum Motiv für seine Ermordung werden würde.
Lestrades Einwand war nicht von der Hand zu weisen. Für ihn ergab sich aus allem ein geschlossenes Bild. McFarlane hatte ein starkes Motiv. Seine Anwesenheit in Norwood war zweifelsfrei belegt. Und am vermeintlichen Tatort fanden sich Spuren, die unmittelbar auf ihn wiesen.
Eben das stört mich, Lestrade. Die Beweislage ist beinahe zu eindeutig.
Zu eindeutig?
Versetzen Sie sich für einen Augenblick in McFarlanes Lage. Würden Sie einen Mann ausgerechnet in jener Nacht ermorden, in der er Sie zu seinem Erben gemacht hat? Würden Sie sich von einer Haushälterin empfangen lassen, die Ihren Namen kennt? Und würden Sie die Leiche mit großem Aufwand verschwinden lassen, nur um den eigenen Stock im Schlafzimmer zurückzulassen?
Ein Verbrecher handelt nicht immer vernünftig, Mr. Holmes. Angst und Hast verleiten Menschen zu Fehlern.
Das ist durchaus möglich. Doch ebenso denkbar wäre ein anderer Täter. Jemand, der von draußen in das erleuchtete Zimmer blickte, die offenliegenden Papiere bemerkte und erst nach McFarlanes Fortgang ins Haus gelangte.
Nach allem, was wir wissen, fehlen keine Papiere. Und McFarlane wäre der Letzte gewesen, der etwas hätte stehlen müssen. Als Erbe wäre ihm ohnehin alles zugefallen.
Holmes blickte erneut auf Old Acres Notizen, als prüfe er Lestrades Einwand noch einmal an den Zeilen.
Das ist ein beachtenswerter Punkt.
Holmes bestritt nicht, wie schwer die Beweise gegen McFarlane wogen. Doch er war nicht bereit, die naheliegendste Erklärung schon deshalb für die richtige zu halten, weil scheinbar alles zu ihr passte.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihrer anderen Erklärung, Mr. Holmes. Ich werde in Norwood gebraucht.
Lestrade nahm seinen Hut und verließ kurz darauf das Wohnzimmer. Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, sprang Holmes mit jener plötzlichen Energie auf, die erkennen ließ, dass der Fall seinen Geist nun vollständig ergriffen hatte. Er griff nach seinem Mantel und wandte sich mir zu.
Mein erster Weg führt nach Blackheath, Watson.
Nicht nach Norwood?
Nein. Scotland Yard beginnt mit dem vermeintlichen Mord, weil dort die deutlichsten Spuren zu finden sind. Ich möchte früher ansetzen. Noch bevor Old Acre verschwand, geschah bereits etwas höchst Ungewöhnliches.
Sie meinen das Testament?
Ganz genau. Wenn wir verstehen, weshalb er ausgerechnet McFarlane zu seinem Erben machte, kommen wir vielleicht auch dem näher, was später in Norwood geschah.
Soll ich Sie begleiten?
Heute nicht, mein lieber Watson. Ich möchte zunächst allein mit McFarlanes Mutter sprechen. Am Abend hoffe ich, Ihnen wenigstens etwas mehr Klarheit verschaffen zu können.
Wenige Minuten später fiel unten die Haustür ins Schloss und Holmes' Schritte verklangen auf der Straße. Im Wohnzimmer blieb jener eigentümliche Stille zurück, die seine Abwesenheit stets hinterließ. Auf dem Tisch lagen noch Old Acres hastig beschriebene Blätter, daneben die Zeitung mit ihrer düsteren Schlagzeile. John McFarlane saß inzwischen in einer Zelle, und jeder Hinweis, den wir bislang kannten, schien seine Schuld nur noch deutlicher zu bestätigen. Das Testament lieferte das Motiv, sein Besuch die Gelegenheit und sein im Schlafzimmer gefundener, blutbefleckter Spazierstock verband ihn unmittelbar mit dem vermeintlichen Tatort. Die Beweise wogen schwer, vielleicht sogar zu schwer. Denn ich wusste aus langer Erfahrung, dass Holmes gerade dort zu suchen begann, wo andere längst aufgehört hatten zu zweifeln. Doch diesmal genügte eine Ahnung allein nicht. Wenn Holmes McFarlanes Unschuld beweisen wollte, musste er einen Fehler in jener scheinbar lückenlosen Beweiskette finden, und zwar bevor es zu spät war.
Watson fasst es am Ende ziemlich treffend zusammen. Die Beweise gegen McFarlane wogen schwer. Vielleicht sogar zu schwer.
Und genau das ist der Punkt. Für Lestrade scheint der Fall fast gelöst. Aber Holmes misstraut dieser scheinbar lückenlosen Beweiskette.
Er hinterfragt nicht nur, welche Spuren gefunden wurden. Er fragt auch, warum sie so mühelos zusammenpassen. Und warum Jonas Oldacre ausgerechnet McFarlane zu seinem Erben machte.
Und deshalb führt ihn sein erster Weg nicht direkt nach Norwood, sondern nach Blackheath. Zu dem Ort, an dem diese Geschichte vielleicht wirklich begonnen hat.
Interessant ist auch, wo sie in der Holmes-Reihe steht. Sie ist im Grunde der zweite Fall aus Die Rückkehr des Sherlock Holmes, direkt nach Das leere Haus, also nach Holmes' großer Rückkehr.
Und Doyle zeigt hier sofort wieder den Holmes, den wir kennen. Ruhig, analytisch und vor allem misstrauisch gegenüber allem, was zu perfekt scheint.
Aber bisher hat Holmes nur eine leise Vorahnung. Um McFarlane zu retten, braucht er einen Beweis. Und im zweiten Teil wird sich zeigen, ob er ihn rechtzeitig findet. Wenn dir unsere heutige Folge gefallen hat, abonniere gern unseren Podcast und folg uns auf Instagram, damit du keine neue Folge verpasst.
Und im zweiten Teil unserer Geschichte ist Holmes unterwegs auf der Suche nach Antworten. Doch je genauer er hinschaut, desto gefährlicher wird die scheinbar eindeutige Beweislage für den jungen John McFarlane.
Wie es also weitergeht, hörst du nächste Woche, wenn es wieder heißt Crime Tales – Verbrechen, im Nebel.